Vom Segen des Zehnten, das ist unser Thema heute Morgen. Wahrscheinlich kennt ihr alle diesen Spruch, Geld allein macht nicht glücklich. Aber wenn wir ehrlich sind, es fühlt sich schon gut an, wenn man genug hat, ne? Und manchmal denke ich so, Herr, so ein Tausender im Monat mehr wäre schon nicht schlecht. Man fühlt sich einfach sicherer, wenn man finanziell gut ausgestattet ist. In Gemeinden ist das manchmal nicht so leicht, über Geld zu reden, schon gar nicht als Pastor. Gut, dass ich von außerhalb komme, dann kann ich mal so richtig eingeben. Ich gehe ja dann wieder und er muss das hinterher ertragen oder auslöffeln, ja. Über Geld spricht man nicht, das hat man. Geld stinkt nicht. Also ich finde, das stimmt gar nicht. Also wenn, vor allem, wenn man die Münzen anriecht, also ist echt ein ekelhafter Geruch, finde ich. Ohne Moos nichts los, ne Jungs? Geld regiert die Welt. Irgendwie scheint da auch was Wahres dran zu sein. Wie viel Macht Geld und Besitz über Menschen ausübt. Ich meine jetzt nicht nur reiche Leute, ne? Auch arme Leute. Ich komme eigentlich eher aus einem für deutsche Verhältnisse armen Elternhaus. Aber meine Mama, fürs Lottospielen hat sie immer was übrig gehabt. Warum hat die Lotto gespielt? Natürlich, weil sie Hoffnung hatte, die Millionen zu kriegen. Also man muss nicht reich sein, um eine gewisse Gier nach Geld zu haben. Also ihr habt mich ja hier schon zu einem spannenden Thema eingeladen. Es ist aber auch ein Thema, das recht widerstandsbeladen ist. Vom Segen des Zehnten. Manche verbinden ja da gar keinen Segen damit und ich muss ja ehrlicherweise zugeben, als ich das als junger Mann, nachdem ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin, das erste Mal etwas darüber gehört hat, 10% von meinem Einkommen soll ich der Gemeinde geben. Dann habe ich gedacht, die spinnen wohl. Das ist ja wohl ein bisschen übertrieben, oder? Heute weiß ich, das Geben des Zehnten ist etwas sehr Schönes. Das Geben des Zehnten ist keine Sache des Gewissens. Das finde ich ganz wichtig. Also wenn du es nur gibst, damit du ein gutes Gewissen hast, dann behalt's lieber. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, nicht einen, der nur wegen Gewissensbisse was gibt. Und das ist egal, ob das 10%, 1%, 5% oder sonst wie viel Prozent sind. Wenn du es nicht mit dem Herzen gibst, dann behalt's lieber. Das Geben des Zehnten ist eine Sache des Herzens. Das Geben des Zehnten ist ein Akt der Dankbarkeit. Das Geben des Zehnten ist eine Tat der Liebe. Nun, so einfach ist das mit dem Segen irgendwie nicht. Aber für diejenigen, die vielleicht darüber noch nie so richtig was gehört haben oder vielleicht auch sich noch nie so richtig was haben darüber sagen lassen, sei gesagt, die Bibel sagt etwas darüber, was wir Gott geben sollen, was Gott gehört, was sein Recht ist, was sein Anspruch ist. Nämlich 10% von allem, was wir einnehmen. Bleibt natürlich noch die Frage offen, ja, wohin sollen wir es denn geben? Es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich gebe meinen Zehnten, wohin ich will. Erstens, es ist nicht dein Zehnter. Er gehört Gott. Und wenn etwas Gott gehört, dann heißt das, dass ich darüber gar kein Verfügungsrecht habe, zu sagen, wohin ich das geben will. Das ist ganz wichtig. Freundlicherweise überlässt Gott uns 90% von allem, was wir einnehmen, zu unserer freien Verfügung, dass wir gestalten können, was wir wollen damit. Aber 10% von allem, was du bekommst, das gehört Gott. Das ist sein Recht, mäßiger Anspruch. Ich lese mit uns einen Bibeltext aus dem Buch des Propheten Maleachi. Ich glaube, ihr habt den sowieso gerade auf eurer Tour, um es mal so zu formulieren. Dort lesen wir folgende Worte, wenn ihr eure Bibeln dabei haben. Elektronische sind auch erlaubt. Ich habe es ja auch auf dem elektronischen. Ist echt ein Segen, das Zeug. Muss ich mal mit Papier rumhantieren. Bringt, Maleachi Kapitel 3, die Verse 10 bis 12, bringt den Zehnten ganz ins Vorratshaus. Manche übersetzen es ein bisschen anders. Bringt die ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Also nicht den halben, nicht die Hälfte, sondern den ganzen Zehnten ins Vorratshaus. Was ist denn das Vorratshaus? Damals war das natürlich in Jerusalem der alttestamentliche Tempel. Und da sollte das Volk den Zehnten geben. Wem eigentlich? Den Leviten, die keinen eigenen Besitz hatten, keinen eigenen Grundstücke, konnten keinem normalen, in Anführungsstrichen, Beruf nachgehen, sondern sie übten den Gottesdienst. Und sie sollten den Zehnten des Volkes kriegen. Das war das Vorratshaus damals. Heute ist das Vorratshaus nichts anderes als die Ortsgemeinde. Da, wo ihr heute hier seid, das ist eure geistliche Heimat. Hier ist eure geistliche Familie. Und da gehört der Zehnte nicht nirgendwo anders hin. Nur hier. Zu welchem Zweck? Damit Speise in meinem Haus sei. Oder anders ausgedrückt, damit in der Gemeinde Christi direkt vor Ort kein Mangel ist. Damit eine Gemeindeleitung nicht sagen muss, Leute, das Projekt können wir nicht machen, jenes können wir nicht ausführen, die Finanzen sind nicht da. Und ich finde, das stimmt gar nicht, die Finanzen sind da. Sie sind da. Sie sind nur nicht auf dem Konto der Gemeinde. Weil Menschen zurückhalten. Wir haben vorher da so ein Lied gesungen mit dem von Herzen sing ich dir. Den Text hätte ich gerne gleich umgeschrieben. Und gesagt, von Herzen geb ich dir. Gott, von Herzen geben. Verschließ mal nicht dein Herz. Ich habe schon gesehen, ein paar gucken so ein bisschen so verschämt nach unten. Das piekt. Gottes Wort ist nicht immer bequem. Das piekt uns manchmal echt an. Und ich weiß ja, ich sage das nur deswegen, weil es mich selber ja angepiekt hat. Und deswegen habe ich auch Freiheit, darüber zu reden. Damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Also offensichtlich ist eine Segensverheißung auf dem Geben des Zehntens. Gott will dich überreichlich segnen mit allem, was notwendig ist für dein Leben. Ich habe noch nie in meinem Leben, seit ich das mache, den Zehnten zu geben, das Gefühl gehabt, ich würde irgendwie zu kurz kommen mit dem, was ich habe. Ich möchte euch einfach ein paar so Beispiele geben aus meinem eigenen Leben. Im vergangenen Jahr hat Gott meiner Familie und mir viel Gnade geschenkt, ja, auch im finanziellen Bereich. Und so eine kleine Sache, ich bin ja noch nebenberuflich unterwegs als Hochzeitsredner und als Beerdigungsredner und die Leute bezahlen mich dafür, dass ich das für sie mache. Und ich führe genau Buch, was nehme ich ein, was geht raus, wie viel spende ich. Und dann war da mal so eine Situation, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin hier so hoch, ich komme doch mal einfach mal runter zwischendrin. Dann war einmal die Situation, dass, nenne ich es mal so, Kunden nicht bezahlt haben. Und dann habe ich so gedacht, okay, ist ja nicht so schlimm, falle ich jetzt nicht vom Tuch. Hauptsache, die Leute haben die Möglichkeit gehabt, etwas vom Evangelium zu hören. Das ist mein Motiv. Und dann habe ich mal so meine Bücher durchgeguckt, was so rausgegangen ist. Und dann habe ich gemerkt, du hast gar nicht den ganzen Zehnten gegeben. Und dann habe ich mit meinem Gott auch einen kleinen Deal abgeschlossen und habe gesagt, okay, ich bin mal gespannt, was du so tust. Und dann habe ich eine Terminüberweisung gemacht. Online-Banking ist ja heute alles möglich. Eine Terminüberweisung gemacht. Und dann geschah das kleine Wunder. An demselben Tag, wo das Geld für den Zehnten rausgegangen ist, am selben Tag haben die Leute bezahlt, ist das Geld eingegangen. Es ist einfach ein Geheimnis. Wir konnten, wir haben ja gebaut, wir haben auch Schulden und meistens sagen die Leute, ich kann keinen Zehnten geben, ich habe Schulden. Leute, das ist die grundverkehrte Einstellung. Ich habe damals zu unserem Banker gesagt, die wollten uns diverse Kredite nicht geben, weil wir zu viel spenden. Und dann habe ich gesagt, diese heilige Kuh, die wird nicht geschlachtet, dann baue ich eben kein Haus. Behaltet euer Geld. Auf dem Segen, auf dem Zehnten geben ruht ein Segen. Und wir konnten in dem vergangenen Jahr, und das ist für mich ein Wunder, echt, das ist für mich echt ein Wunder, genauso viel Sondertilgungen machen, wie wir gegeben haben. Das fließt immer wieder zurück. Es ist, manchmal frage ich mich, woher kommt denn dieser Kontostand? Es fließt zurück. Wer gibt, Jesus verspricht es doch auch. Prüft mich, gebt und es wird euch gegeben werden. Natürlich ist das kein Automat. Ich werfe da oben eine Münze rein und der liebe Gott kommt uns Doppelte wieder raus. Nein, das wäre ja berechnend. Wir geben, weil wir Gott dankbar sind. Wir geben, weil wir ihn lieben. Und wir geben, weil wir ihm gehorsam sein wollen. Und wir geben, weil wir ihm vertrauen möchten. Prüft mich, fordert Gott uns auf. Prüft mich. Nun, Jesus hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Aber das ist die einzige Stelle, wo es tatsächlich erlaubt ist, Gott herauszufordern, zu prüfen, sagen, Gott, du hast das gesagt. Ich will dir treu sein. Ich will nach deinem Wort handeln. Ich möchte dir gehorsam sein. Ich will diesen Schritt gehen. Und ich werde morgen einen Dauerauftrag machen und 10% meines Einkommens in die Gemeinde geben. Die Predigt hat nur Sinn, wenn du anfängst, sie zu tun. Das Wort Gottes ist nicht dazu gedacht, es schön zu finden. Es gehört zu haben und dann zu denken, ach, das war heute wieder alles so schön und wir sind ja so gesegnet. Wenn du nicht das umsetzt und tust, wird es dir nichts bringen. Es wird keine Veränderung in deinem Leben bewirken können, wenn du nicht anfängst, es zu praktizieren. Und dann verspricht Gott noch etwas im 11. Vers. Und ich werde um euretwillen den Fresser schelten. Ich weiß nicht, kennt ihr auch Leute, denen das Geld in den Fingern zerrinnt. Ständig ist das Konto überzogen. Irgendwie, also ich kenne jemanden so ganz persönlich. Und der verdient, wenn der richtig gut unterwegs ist, so 20.000 Euro im Monat. Aber der hat nie Geld. Der hat nie Geld. Der kann nicht haushalten, der kann nicht wirtschaften. Das Geld ist schon vorher weg und dann kommt das Finanzamt und will Geld von ihm haben, der hat gar keins mehr. Und dann muss er wieder einen Kredit aufnehmen, um seine Steuerschulden zu zahlen und es kommt eins zum anderen. Manchmal ist auf Leuten wie ein, das fühlt sich fast an wie so ein Fluch. Und Gott will nicht, dass der Fresser kommt und uns alles unter den Füßen wegnimmt. Gott will, dass wir gesegnet sind, dass wir in der Fülle haben, dass wir überreich sind. Ich werde den Fresser um euretwillen, ich werde ihn bedrohen, ich werde ihn schelten, ich werde ihn verjagen, dass er euch die Frucht des Bodens nicht verderbe, dass wirtschaftlicher Segen ruht auf dem, der den Zehnten gibt. Und der Weinstock auf dem Feld wird euch nicht mehr fehltragen, spricht der Herr, der Herrscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen. Ist hier jemand, der nicht glücklich sein will? Wir wollen doch alle irgendwie glücklich sein. Geizige Menschen werden nie glücklich. Das funktioniert nicht. Das ist dieselbe Ebene wie Menschen, die nicht vergeben können. Du kannst nie glücklich werden. Deswegen sagt Jesus, vergebt, wie auch euch vergeben wurde. Gebt, wie auch euch gegeben wurde. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Heerscharen. Sprüche Kapitel 3, die Verse 9 und 10. Ehre den Herrn von deinem Vermögen. Da steht nicht, ehre den Herrn mit deinen Lobpreisliedern. Schön, das darfst du auch tun. Ja. Mit dem Tanzen tun wir uns noch ein bisschen schwer. Ne? Wenn alle Texte kommen mit dem Tanzen und dann stehen wir da wie die deutsche Eiche. Ne? Ist so ein bisschen bei uns. Ne? Aber ein bisschen Swing mehr dürfte schon noch reinbringen. Ja? Das tut übrigens den Leuten, die hier vorne die Musik machen, ganz gut, wenn sie sehen, da sind ein paar Leute, die auch irgendwie mitmachen. Weil die bereiten sich vor. Die geben wahrscheinlich 10% mehr wie 10% von ihrer Zeit, um zu üben. Um das alles zu machen, damit das hier gestaltet werden kann. Ehre den Herrn von deinem Vermögen und von den Erstlingen all deines Ertrages. Da fällt mir sofort eine Geschichte dazu ein. Da haben wir mal so unser Hauskreistreffen gehabt. Und irgendwie sind wir einfach so ins Gespräch gekommen übers Geben. Und dann sagt der eine, ja, ich muss meine Schuldentilgungsrate bezahlen, meine Versicherungen und Benzin und Lebensunterhalt. Und das, was übrig bleibt, das kriegt dann der Herr. Das hat er ernst gemeint. Er sagt, hey, du hast was völlig falsch verstanden. Da steht nicht, gib dem Herrn von dem, was übrig ist. Da steht, gib dem Herrn Ehre von deinem Vermögen und von den Erstlingen all deines Ertrages. Das Erste, was du machst, wenn du deinen Gehalt bekommst, ist den Zehnten überweisen, wenn du noch keinen Dauerauftrag gemacht hast. Mach mal einen Dauerauftrag, das funktioniert besser, dann vergisst man es nicht. Und man kann es dann von Zeit zu Zeit anpassen, wenn man Lohnerhöhung bekommt. Da ist auch immer die Frage im Raum, wovon soll man denn den Zehnten geben? Vom Netto oder vom Brutto? Und dann gibt es auch die Spezialisten, dann willst du lieber den Netto-Segen oder willst du den Brutto-Segen? Ja? Finde ich immer ein bisschen gefährlich. Worüber du aber nachdenken kannst ist, du kriegst ja nicht nur Gehalt. Du kriegst manchmal Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und Kindergeld und Steuerrückerstattung und vielleicht noch ein Erbe, Taschengeld, ein Geschenk. Von all deinem Ertrag ehre den Herrn. Von allem sollen wir den Zehnten geben. Dann passiert nämlich etwas. So werden deine Speicher sich füllen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Salomo heute schreiben würde, so würde sein Konto sich füllen. Ja? Kontos gab es eben damals noch nicht. Da gab es halt Speicherplatz, Speicherraum, um Ernte und diese Dinge aufzubewahren. So werden deine Speicher sich füllen mit Überfluss. Das heißt, es passt nicht mehr rein. Und deine Fässer werden von Most überfließen. Wir merken in all diesen Worten, Gott hat ein ausgesprochen großes Interesse, uns zu segnen. Wir haben da noch was gesungen vom Text. Du schenkst mir Freiheit. Freiheit, die mich wieder tanzen lässt. Vielleicht bei manch einem, du schenkst mir Freiheit, die mich wieder geben lässt. Freiheit von Geiz, Freiheit von Selbstbereicherung, Freiheit von ungerechtem Gewinn. Wer hat denn schon mal bei der Steuer nicht ganz ehrlich alles ausgefüllt? Ihr müsst keine Hände heben, keine Angst. Ich will euch ja nicht erschrecken, wahrscheinlich müssten sonst alle Hände hochgehen. Das ist unrechter Gewinn. Und die Bibel sagt, fragt mich jetzt nicht, wo es steht, ich zitiere das jetzt einfach so aus dem Freien heraus, wo unrechter Gewinn ist, da ist Zerrüttung. Finde ich schon bemerkenswert, so eine Aussage. Gott will, dass wir Segen in der Fülle haben, dass wir von den Völkern glücklich gepriesen werden. Das wäre doch was, wenn die Leute hier in der Stadt, nun Freikirchen ja noch nicht mal wirklich so richtig wahrgenommen, ja, aber wenn die Leute sagen, das so wie die Christen in den Freikirchen, wow, so wie die leben und in was für einer Freiheit die sind, da gibt's keine Geizigen und all sowas. Wow, solche Leute, wenn ich auch so sein könnte. Ein Land des Wohlgefallens, überfließender Ertrag. Ich möchte noch auf ein paar andere Gedanken eingehen. nämlich auf die Haltung zu Geld und zu Besitz. Irgendwann in unserem Leben sind wir Jesus Christus, unserem Herrn, begegnet oder er uns. Und dann haben wir ihm unser Leben gegeben. Was heißt denn das, ihm unser Leben geben? Schnell den Geldbeutel verstecken, der gehört nicht dazu, nicht? Wir haben ihm unser Leben übergeben und wir folgen Jesus nach. Und er ist unser Vorbild in allem. Und wir erleben auch viele Veränderungen und werden neue Menschen. Aber manchmal, gerade im Bereich von Geld, von Finanzen, von Besitz, greifen diese Veränderungsprozesse nicht. Ich finde beispielsweise bemerkenswert, wie das in der Apostelgeschichte beschrieben wird, dass Menschen so eine starke Veränderung erlebten, dass sie begannen, Häuser und Grundstücke, das heißt, die haben nachher nicht unter der Brücke gewohnt, die haben wahrscheinlich mehrere gehabt, ja, Häuser und Grundstücke verkauften und das Geld der Gemeinde brachten. Das passte gar nicht in das Schema dieser Leute, das waren Geschäftsleute und das wird ja dem jüdischen Volk noch heute nachgesagt, dass sie geschäftstüchtig sind. Und plötzlich konnten die alles, was überflüssig ist, losgeben, drangeben, verkaufen, fürs Reich Gottes investieren, erfreuten sich daran, wie Bedürftige gesegnet wurden, die eben nicht diesen Vorzug von Wohlstand hatten. Diese Veränderung wünsche ich mir für die Gemeinde Jesu Christi. Diese Bereitschaft, diese Freiheit loszulassen und freigebig zu sein, großzügig zu denken. Ich erzähle euch noch eine kleine Geschichte, was uns passiert ist als Familie. Meine Frau musste die Arbeitsstelle wechseln und an ihrer neuen Arbeitsstelle verdiente sie 500 Euro weniger als in der da davor. Das ist ein Haufen Holz, würde man heute sagen. Ja? Und das habe ich aber meiner Frau nicht gesagt, erst hinterher. Nicht? Da habe ich gesagt, okay Gott, alles, was wir jetzt geben, soll genauso bleiben wie vorher auch. Es wird nicht ein Cent gekürzt. Und dann habe ich gesagt, im Gegenteil. Ab sofort, jeden Sonntag, gebe ich das Doppelte ins Opferkörbchen rein wie sonst. Und ihr glaubt gar nicht, was für ein Segen gekommen ist. Ja. Ich erlebe das ja dann auch in der Form von Hochzeiten und von Beerdigungen, dass die Menschen mir regelrecht zufliegen. Und dann Aufträge ich bekomme, dass ich mich manchmal gar nicht retten kann. Ich habe 14, 15 Hochzeiten dieses Jahr zu halten. Gott gibt Gnade und es fließt, es fließt, es fließt. Und dann macht es noch mehr Freude, wieder rauszugeben. Ich lese noch einen Bibeltext und der hat es richtig in sich aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16, Vers 10. Ich habe keine Ahnung, wie ich in der Zeit bin und wie lange ich eigentlich noch habe. Ihr müsst mir einfach ein bisschen ein Zeichen hier so geben, wenn ich überziehe, ne? Lukas Kapitel 16 von Vers 10 ab. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Aus dem Zusammenhang wissen wir, Jesus redet über Geld. Von Mammon. Und nennt es das Geringste. Geld ist das Geringste überhaupt. Das passt gar nicht in unser Schema. Ne? Geld ist für uns alle viel, viel, viel wichtiger, als es dem Herrn war. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Wenn wir mit dem Umgang mit Geld und Besitz nicht treu sind, wie soll Gott uns das Wahre anvertrauen? Und es ist hier nicht die Rede vom ewigen Leben und vom im Himmel kommen, sondern jetzt schon hier auf Erden, zum Beispiel in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Die Vollmacht von Gott zu haben, den Menschen, die gebunden sind, zu dienen, Kranken die Hände aufzulegen, dass sie geheilt werden. Die wahren Güter Gottes, die Segnungen, die Verheißungen, die Kraftquellen, die Gott für uns bereitet hat, dass wir in ihnen leben sollen. Das kann er uns gar nicht anvertrauen, wenn wir nicht mit dem Geld nicht in Ordnung umgehen. Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. In der Gemeinde über Geld und Besitz zu reden, das ist so ähnlich wie, wenn du im Garten Dornengestrüpp ausgraben musst. Erstens ist es ziemlich harte Arbeit und Gartenarbeit ist überhaupt nicht meins. Und ohne Handschuhe geht da gar nichts, hast sofort die piekse Dinger in den Fingern drinne. Und in der Gemeinde als Pastor über Geld zu reden, ist fast so ähnlich. Deswegen spreche ich eigentlich viel lieber auswärts darüber. Ja? Es könnte ja sein, es ist immer gefährlich, das Opfer nach einer Geldpredigt einzusammeln. Ja? Hätte man lieber vorher machen sollen. Ja? Aber gut, vielleicht ist der eine oder andere dann tatsächlich besonders animiert, auch etwas zu geben. Jesus hat sehr häufig, glaube ich, an 16 verschiedenen Stellen in Gleichnissen, in Geschichten über Geld und Besitz geredet. Nur dreimal so seien hier erwähnt, der reiche Kornbauer, einer, der wirtschaftlich ungeheuren Erfolg hatte, obwohl er keinen Zehnten gegeben hat. Das ist nochmal eine ganz besondere Gnade. Aber am Schluss hat er nichts davon gehabt. Für wen wird das sein? Denn heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Das finde ich echt brutal, ne? Oder wenn es ums Erbe geht. Ihr lieben älteren Geschwister, darf ich das sagen? Denkt bei eurem Erbe ans Reich Gottes. Und ihr lieben jungen Leute, die ihr eines Tages erbt, denkt an das Reich Gottes und gebt den Zehnten davon. Da kam doch tatsächlich ein Mann zu Jesus und sagt: Sage meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Erbstreitigkeiten ist nichts Neues unter der Sonne, ne? Und wofür manchmal Jesus benutzt wird. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal so ähnlich gebetet: Herr, sag doch mal meinem Mann oder meiner Frau oder sag doch mal unserem Pastor. Der soll doch nicht immer und so weiter. Oder sag doch mal den Ältesten oder sag doch mal dem Lobpreisleiter, er soll nicht so laut spielen oder was auch immer. Ne? Aber das sagen wir nicht zum Herrn, da gehen wir dann zum Pastor, der soll es dann ihm sagen. Ne? Aber hier kommen Haltungen, werden Haltungen offenbar. Selbst in der Geschichte des verlorenen Sohnes. Zahl mir mein Erbe aus, das mir zusteht. Alles in unserem Kopf scheint sich darum zu drehen, wie wir unser Schäfchen ins Trockene bringen. Ja, und wir sind schnell dabei, unsere Politiker zu verurteilen und die FIFA und wie sie alle heißen, die ganzen korrupten Leute. Aber schau doch mal in den Abgrund deines Herzens, wo du Gott den Zehnten vorenthältst. Und Gott sagt zu Israel, weil sie ihm den Zehnten vorenthalten: Ihr beraubt mich, ihr seid Räuber, ihr seid Diebe, wenn ihr mir den Zehnten nicht gebt. Jeder schaut nur nach seinem eigenen Heim und mein Haus hat Mangel. Das will Gott nicht. Im Vorfeld dieser Worte erzählt ja Jesus auch nochmal eine Geschichte, und die finde ich echt kompliziert. Die Geschichte von dem sogenannten ungerechten Verwalter, den Jesus lobt für sein ungerechtes Verhalten. Er ist ja Arbeitnehmer von einem reichen Mann. Und dem reichen Mann kommt so ein Gerücht zu den Ohren, dass sein Verwalter Geld veruntreuen würde. Und bemerkenswert ist, dass der Verwalter davon mitbekommt und dass er sagt: Was soll ich nur tun? Mein Chef wird mich entlassen. Der weiß schon genau, was passieren wird. Und er weiß es, weil es offensichtlich stimmte, dass er mit dem Gut seines Arbeitgebers nicht ordentlich umgegangen ist. Und das ist auch so weit verbreitet in unserer westlichen Gesellschaft, dass man in der Firma das Papier mitnimmt, den Kugelschreiber oder irgendwelche anderen Utensilien. Mir ging es einmal so, als ich noch in einem normalen Beruf tätig war, dass ich den Meister gefragt habe, da liegt so ein Materialstück, darf ich das mitnehmen? Und er schaute mich an, wie wenn ich vom anderen Stern komme. Du bist auch der Erste, der das hier fragt. Es ist so weit verbreitet. Tu das nicht, das ist unrechter Gewinn. Es ist Betrug an deinem Arbeitgeber, auch wenn du das Gefühl hast, dass dein Arbeitgeber viel zu reich ist. Heißt das nicht, dass es legitimiert ist, ihn zu betrügen und Sachen aus seiner Firma wegzunehmen, die dir nicht gehören? Ihr jungen Leute, wie viele Programme habt ihr denn auf eurem Computer, die ihr nicht gekauft habt? Das ist Diebstahl. Das ist unrechter Gewinn. Wie viel ist in den Häusern, die ihr gebaut habt, schwarz gearbeitet worden? Geld, das nicht versteuert wurde. Das ist Betrug am Staat. Und in meiner Bibel steht, dass wir dem Gesetzgeber untertan sein sollen. Das heißt nicht, dass mir das immer gefällt, was diese Gesetze machen. Aber deswegen, die Bibel nimmt sein Wort nicht zurück, nur weil es mir nicht gefällt. Also wenn ihr Programme auf euren Computern habt, die ihr nur kopiert habt, Raubkopien sagt man auch dazu, hättest du auch in den Laden gehen und die Packung stehlen können, hättest du gleich die Betriebsanleitung dabei gehabt. Und so war hier ein ungerechter Verwalter. Ich muss gucken, dass ich irgendwie die Kurve zum Schluss kriege. Ne? Dieser Verwalter, der hatte eine Idee. Er wusste, sein Chef wird ihn entlassen. Und dann setzt er seinen Betrug ja auch nochmal eine obendrauf und gabelt sich diese Schuldner und sagt, wie viel schuldest denn du meinem Chef? So und so viel. Na ja, komm, mach mal die Hälfte weniger. Und einem anderen, ich glaube bei 3 oder 4 Leuten macht er das dann so. Warum macht er das? Was für eine Absicht steckt denn dahinter? Die Absicht, die dahinter steckt, meiner Meinung nach, lese ich einfach so zwischen den Zeilen, ist, der hoffte, dass wenn er entlassen wird, ein paar von ihm sich an ihn erinnern werden und ihm helfen werden, zurechtzukommen. Sein Motiv dazu war nicht nur, dass er Hilfe bekommt, sondern der hatte keinen Bock, arbeiten zu gehen. Betteln war ihm zu peinlich. Graben heißt, das kann ich nicht, also körperliche Arbeit, das war nicht sein. Vielleicht war er ein ganz schmächtiger Kerl oder so, ich weiß es nicht. Was auch immer. Und dann lobt Jesus diesen ungerechten Verwalter und sagt, die Kinder dieser Welt sind im Umgang miteinander klüger als die Kinder des Lichts. Nicht, dass er gut heißt, was der getan hat. Aber was können wir daraus lernen für uns? Wir können tatsächlich auch in gewisser Weise Vorsorge, das macht ja jeder im natürlichen Bereich auch, man zahlt in die Rentenkasse ein und so weiter, ja, da zahlt man ein. Das ist ja so ähnlich wie Saat und Ernte. Wer nichts einzahlt, kann auch nicht erwarten, dass er was kriegt. Das ist doch ganz einfach. Und so steht in der Bibel auch etwas von der Investition unserer Werke geschrieben. Und sie werden mit Baumaterialien verglichen im 1. Korintherbrief. Holz, Heu oder Stroh, Gold, Silber oder Diamanten. Und dann heißt es, je nachdem wie unsere Werke beschaffen sind, wird auch unser Lohn sein. Offensichtlich gibt es, darf ich das so nennen, im Himmel einen unterschiedlichen Stand. Es gibt unterschiedlichen Lohn. Manche werden gerettet nur so wie durchs Feuer hindurch. Macht euch das Angst? Ich hoffe, dass es uns keine Angst machen braucht. Ich bin erlöst durch Jesus Christus. Er starb für alle meine Sünden an einem Kreuz. Er hat mich befreit von der Macht der Sünde, von der Macht des Todes, von der Macht des Übels. Ich habe neues Leben. Ich bin befreit von Geiz. Das ist so wohltuend, wenn man nicht nur an sich selbst denken muss, was die ganzen Finanzen betrifft. Und als Pastoren, sage ich euch mal, hätten wir durchaus legitimerweise das Recht daran zu denken. Ich kenne Pastoren aus unserem Gemeindeverband, wie es jetzt im Baptistenverband ist, weiß ich nicht. Aber ich kenne Pastoren, die haben 10 Jahre keine Lohnerhöhung gekriegt. Herr, segne unseren Pastor, dass er demütig bleibt, dass er arm bleibt, dafür sorgen schon wir. Wir finden es schon lustig, aber eigentlich ist es richtig traurig. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Man soll die Diener und die Verkündiger des Wortes Gottes doppelter Ehre wert halten. Übrigens kann man das tatsächlich sogar mit Lohn übersetzen. Ich predige das jetzt nicht für den Stefan, dass sie ihm den doppelten Gehalt zahlen sollen, aber einfach mal darüber nachzudenken. Wie sind wir unterwegs? Ich provoziere schon gerne auch so beim Predigen, ne? Ins Opferkörbchen schmeiße ich 50 Cent und hinterher gehe ich ins Restaurant und esse für 50 Euro. Das darfst du gerne machen. Ja? Aber es ist irgendwie so eine komische Gewichtung. Wenn wir Dinge für uns selbst haben, dann sind wir so bereit, richtig Geld auszugeben für unser eigenes Wohl. Lass uns doch gemeinsam fürs Reich Gottes und für die Gemeinde auch so denken. Ihr lieben Leute, ich komme zurück zum Segen. Es ruht so ein Segen drauf. Ich bin so gesegnet von Jesus Christus, von Gott. Und wisst ihr, ich hab zu Gott gesagt, ich werde dir den Zehnten auch dann geben, wenn du mich nicht segnest. Aber irgendwie scheint er nicht anders zu können, es trotzdem zu tun. Und natürlich bin ich auch sehr dankbar dafür, dass er das tut. Mich in allem so segnet. Wunderbare Frau, wunderbare Kinder. Sind alle was geworden. Soll ja heutzutage nicht unbedingt selbstverständlich sein. Ein eigenes Haus, sogar 2 Autos, keine besonders großen, zugegeben kein Audi, aber ich bin auch mit kleinerem zufrieden. Ich bin gesegnet in allem, keinen Mangel in nichts. Und das will Gott, dass du das auch hast. Und Gott liebt uns. Und deswegen will er uns überreich segnen, geistlich, in unserer Seele, dem Leibe nach, materiell, wirtschaftlich sollst du gesegnet sein. Du enthältst dir aber den Segen, wenn du Gott den Zehnten deines Einkommens entziehst. Amen.